1:2 gegen Portugal und 0:2 gegen Frankreich. Das sind die jüngsten beiden Ergebnisse fürs Männernationalteam. Was bedeutet das? Wir werden darüber sprechen mit Caro Kipper und Martin Rafelt jetzt hier im Rasenfunk. Und los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass ich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Die gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Caro Kipper, freie Sportjournalistin. Schön, dass du mal wieder hier bist.
Hallo, schön, dass ich da bin. Schöne Pfingsten allen, schöne Restpfingsten heute.
Oh ja, natürlich. Es ist ja, wir hätten alle rot anziehen müssen. Wisst ihr, warum wir alle rot hätten anziehen müssen? Ich habe es auch erst gestern wieder gelernt. Es ist die Farbe im Kirchenjahr, weil Pfingsten ist ja quasi die Gründung der Kirche. Er hat sie ja in fremden Zungen sprechen lassen. Bei fremden Zungen, da sind wir ja quasi auch schon bei Martin Rafe, der schon auf vielerlei Art seine Zunge verwendet hat. Martin von Spielverlagerung natürlich, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, freut mich. Aber warum jetzt rot?
Gut, die Farbe, also das Kirchenjahr ist ja unterteilt in verschiedene Farben. Zwing mich jetzt bitte nicht, sie zu sagen, rein theoretisch lernt man sowas irgendwann mal. Ich habe es schon wieder vergessen, ich müsste jetzt ein Stockwerk weiter nach oben gehen, um mir das nochmal erklären zu lassen. Aber lass das mal nicht machen, lass mal lieber über das Nationalteam sprechen. Und Caro, wenn wir im Intro hören, dass Deutschland Weltmeister werden möchte, mit der Einschränkung natürlich, dass das jedes Team schaffen möchte, würdest du sagen, diese beiden Spiele, die wir da gesehen haben gegen Portugal und Frankreich, die waren eher ein Rückschritt oder wäre das jetzt eine krasse Monday-Overreaction, weil wir ja auch viele Ausfälle und andere Themen haben, die man ja auch begünstigend berücksichtigen könnte?
Ja, ergebnistechnisch muss man jetzt schon sagen, dass es ein Rückschritt ist, aber wie du richtig gesagt hast, es gab mit den Ausfällen, dass viele Stützen des Teams, was uns ja auch so gut gefällt, gefehlt haben. Ich meine, wir sind hier alle bekennende Fans von Kai Havertz, Musiala. Ich muss sie jetzt nicht alle aufzählen. Antonio Rüdiger werden wir im Verlauf der Sendung mit Sicherheit zukommen. Die Abwehrkette, einmal Fünfer, einmal Viererkette. Aber ansonsten Rückschritt oder nicht Rückschritt finde ich interessant, weil man muss ja auch irgendwie mit dem zweiten Anzug spielen können. Einerseits, andererseits alle Teams, alle drei anderen Teams, die im Nations League Final vorgespielt haben, stehen vor Deutschland in der Weltrangliste aktuell. Und das ist, wo man jetzt Platz 4, wo man Deutschland auch verorten kann. Man hat gemerkt, dass sowohl Portugal als auch Frankreich Deutschland in aktuell mit der Nationalelf, die auf dem Platz stand, überlegen ist, nicht nur was individuelle Klasse angeht, aber auch was, ja, was einfach Fitness und Motivation und, naja. Ich glaube aber, es lässt sich vor allem auf die individuelle Überlegenheit auf vielen Positionen, sowohl bei Portugal als auch auf Frankreich,
zurückführen.
Auch wenn es super Bundesligaspieler sind, aber du hattest halt bei allen anderen hattest du Champions League-Sieger etc. dabei.
Mhm. Martin, wie würdest du diese grundsätzliche Frage beantworten?
Ja, ob es ein Rückschritt ist, weiß ich nicht, weil die Frage ist, wo man vorher schon stand.
Mit dem Rücken an der Wand kann man nicht zurückschreiten, oder wie?
Nee, aber ich meine, es waren ja knappe Spiele gegen zwei sehr, sehr gut besetzte Mannschaften zumindest. Also Frankreich ist jetzt sowieso schon seit Jahren krass und jetzt haben sie, also was sie jetzt gerade für einen Kader haben, vor allem in der Breite, ist absurd in der Offensive. Also sie haben, glaube ich, sie haben in der Abwehr schon seit Jahren eine unglaubliche Auswahl. Jetzt haben sie in der Offensive auch gefühlte 10 Weltklasse-Spieler. Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal so eine Generation gab von irgendeinem Land, was Frankreich gerade hat. Das ist wirklich völlig verrückt. Und Portugal ist auch, bei Portugal, ich erinnere mich, dass ich vor der EM schon mal geschrieben hatte, könnte der beste Kader aller Zeiten sein, wenn man das so durchgeht. Und seitdem ist Vitinha nochmal explodiert und ist wahrscheinlich der beste Sechser der Welt gerade. Und ja, das ist ein großer Gradmesser, wo der deutsche Kader jetzt nicht mithalten kann. Und dazu kommt meines Erachtens, dass es dass die Spiele sehr seltsam waren. Also es war so, es hat sich so angefühlt wie eine Mischung aus Testspiel und ernsthaftem Spiel. Mhm. Gerade die ersten Halbzeit waren, die ersten Halbzeiten waren sehr seltsam. Da hatte man das Gefühl, dass bis auf Deutschland im zweiten Spiel, dass da alle Mannschaften immer erstmal so ein bisschen so, oh, jetzt müssen wir uns ja auch noch durchschleppen, mal gucken, wie das wird. Und dann haben sie dann irgendwann im Spiel mal aufgedreht. Ja, also man ist sehr schwer einzuordnen insgesamt und
okay.
Ja, ich glaube, man muss es nicht überdramatisieren, weil man könnte es auch so werten, dass man sagt, gut, gegen so Mannschaften kann man ersatzgeschwächt auch auf jeden Fall mithalten. Das ist auch erstmal ein ganz gutes Zeichen. Aber man muss schon auf dem Schirm haben, dass man jetzt vom Kader nicht an die Spitze zumindest gehört. Aber das war ja für Deutschland auch wahrscheinlich selten der Fall in der Geschichte.
Ich muss sagen, ich bin da kritischer. Also weil das mit dem Kader stimmt natürlich. Es stimmt allerdings auch, dass Frankreich zum Beispiel 8 auf 8 Positionen durchrotiert hat. Und ja, die haben einen breiteren Kader.
Macht keinen Unterschied mit denen.
Ja, aber trotzdem. Also und bei Frankreich hat einem ja nichts in der ersten Hälfte gesagt, dass die irgendwie jetzt so wahnsinnig viel Lust auf dieses Spiel hätten. Und das haben sie ja im Grunde vorher auch gesagt. So wie ja aber auch Nagelsmann vorher auch schon gesagt hätte, naja, das würde jetzt schon schwierig, sich zu motivieren, was jetzt vielleicht auch das nicht das perfekte Signal ist. Aber was ich gerne noch einbringen würde als Aspekt ist, natürlich stimmt es, dass andere Nationen auch gute Fußballteams haben und dass man jetzt nicht immer den Fehler machen sollte, immer von Deutschland zu erwarten, man muss eben in jedem Spiel dominieren. Diese Zeiten sind ganz, 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 ganz lange schon vorbei. Aber was mir nochmal bei diesen beiden Spielen wirklich aufgefallen ist, ist, dass das, was wir bei der EM noch hingenommen haben, weil es da ein kurzfristiges Ziel gab, nämlich Europameister zu werden, dass es keinen Umbruch im Team gibt. Das ist mir jetzt nochmal bei diesen Spielen richtig aufgefallen und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht nicht ein Rückschritt, weil dafür waren die Spiele nicht wichtig genug und die Verletztenliste ist zu groß, aber man trippt doch auf der Stelle. Und ich weiß, dass quasi viele jüngere Spieler auch ausgefallen sind und dass auch daher das kommt, dass dieser Kader, der sah für mich aus wie das Nationalteam vor 3 Jahren mit Robin Gosens, mit Leon Goretzka im Mittelfeld, mit anderen Spielern. Und ich will es jetzt gar nicht jetzt im ersten Schritt schon mal auf die einzelnen Spieler runterbrechen und da die Diskussion lostreten, sondern wir wissen ja alle, das deutsche Team muss sich verjüngen. Es ist einfach zu alt. Es braucht einen Umbruch. Und ja, wenn manche der verletzten Spieler jetzt auf dem Platz gestanden hätten, wäre der in Teilen schon eingeleitet. Aber im Nachhinein kann ich nicht so ganz verstehen, warum man nach einer so langen Saison, vor allem für die Spieler, die bei Spitzenteams gespielt haben, zum Beispiel eben jetzt Leon Goretzka, warum man die dann jetzt bei der Nations League nochmal antreten lässt und eben nicht sagt, okay, jetzt schmeißen wir mal einen Anton Stach rein oder jetzt nehmen wir mal jemanden anderen mit, der vielleicht in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte. Und ich weiß, dass es die U21-EM gibt, aber irgendwann musst du auch mal eine Entscheidung treffen. Es gibt nicht so viele A-Nationalmannschaftsspiele, dass du Spieler spielen lassen kannst, auch in einem kompetitiven Umfeld. Da musst du dann vielleicht mal sagen, Paul Nebel, komm, los geht's, wir wollen mal sehen, was du uns bringen könntest, denn perspektivisch brauchen wir eher Paul Nebel als Robin Gosens oder wen auch immer.
Ich glaube, das ist aber total dem Umstand geschuldet, was ihr auch gerade gesagt habt. Es war so eine Mischung aus Testspiel und Ernst. Es ist immer noch die Nations League, die man gewinnen wollte, weswegen vermutlich kein Paul Nebel oder Ähnliches reingeworfen wurde. Und da die U21 das U21-Turnier einfach den höheren Stellenwert hatte trotzdem. Aber wenn du ein Turnier gewinnen willst, dann gehst du ja nicht mit einer komplett neuen Mannschaft da rein. Hätte vielleicht auch im Endeffekt hätte es nicht schlechter laufen können als Platz 4. Aber ja, ich glaube, das spielt auch einen Faktor. Und trotzdem, ich finde, also gut, Pascal Groß, 33, Ter Stegen 33, Füllkrug auch über 30. Aber trotzdem haben wir ja Adeyemi gesehen, wir haben Woltemade gesehen. Ja gut, das war's schon.
Aber ich hatte, aber ja, ehrlich gesagt, hatte ich schon auch den Eindruck, dass das ein bisschen, also allein, dass das Woltemade zweimal startet und dass Adeyemi dann auch im zweiten Spiel vom Beginn kommt. Pavlovic kriegt einen Einsatz. Gut, groß dann im zweiten Spiel. Aber auch Anton und Koch haben mal, die haben auch noch nicht so viel Erfahrung in der ersten Mannschaft. Also ich fand schon, dass, und dann gibt es ein paar Positionen, da gibt es nicht viel zu machen. Also jetzt außer vielleicht Nebel für Sané im ersten Spiel und vielleicht Stach statt Groß im zweiten, sehe ich da gar nicht jetzt so wahnsinnig viele Plätze, wo man sagen kann, da muss man mal Leuten eine Chance geben. Bissek hat sich auch noch verletzt, so, der wäre vielleicht noch ein Kandidat gewesen statt Tah. Ja, also insofern finde ich, hat man die Situation schon einigermaßen genutzt und ich glaube, denjenigen, bei denen man jetzt auch kurzfristig, also bis zur WM, die man da in der ersten Elf sieht potenziell, ich glaube, denen hat man auch eine Chance gegeben dann.
Klar, man könnte auch das Tom-Bischoff-Argument zum Beispiel noch reinbringen, der wurde ja auch noch reingeworfen. Aber mir ist das vor allem bei den Wechseln eben im ersten Spiel gegen Portugal aufgefallen. Also als dann eben Mittelstädt und Sané rausgehen und dann kommen Gosens und Gnabry für sie rein. Außerdem noch Füllkrug für Woltemade. Man kann für jeden einzelnen Wechsel eine Begründung finden. Und es kann auch sehr gut sein, dass man zum Beispiel zu Maxi Mittelstädt gesagt hat, ey, du hast ja noch DFB-Pokalfinale gespielt, du hast wahnsinnig viel Spielminuten in den Knochen, mach eine Stunde und dann nehmen wir dich raus. Das kann sein und das würde ich dann auch nicht kritisieren wollen, weil Belastungssteuerung ist auch wichtig und wir wissen ja, welche Belastung die Spieler gerade so hinter und vor sich haben. Also, aber da ist es mir eben aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, irgendwie fühlt sich das jetzt an wie vor der Nagelsmann-Übernahme das DFB-Team und das hat sich eben, und das ist vielleicht dann aber die wichtigere Debatte, als es eben nur an Alter und Personalien aufzuziehen. Ich finde, es hat sich ja auch im Spielstil gezeigt. Also letztlich hat, würde ich jetzt sagen, mal so als Anfangsthese zur Besprechung der beiden Spiele, vor allem im Portugal-Spiel, hat man versucht, das weiter fortzuführen, was man gegen Italien schon gemacht hat, 3-1-4-2, wir haben es damals viel besprochen, wie da auch so die Abläufe sein sollen im Idealfall. Und im Grunde, Caro, hat man aber doch dieselben Probleme dann wieder gesehen. Und so wie wir ja aus den Italien-Spielen rausgegangen sind und gesagt haben, na, wenn das 3-3-Spiel, wenn das noch ein bisschen weitergegangen wäre, wer weiß, wie das dann für Deutschland ausgegangen wäre. Dieselben Probleme haben wir gegen Portugal auch gesehen. Und im Grunde eigentlich defensiv, hätte ich jetzt gesagt, keinerlei Verbesserung. Wie siehst du es?
Ich glaube mal, also dann, ich gehe jetzt einfach mal auf beide, auf beide Gegentore. Mhm. Gegen Portugal. Das erste Gegentor war Conceição. Mein Gott, danke. Conceição. Der bekommt so knapp hinter der Mittellinie den Ball und ist dann direkt im 1 gegen 1 mit Gosens. Und Gosens hat dann auch später zugegeben, er hätte die Innenbahn zumachen sollen, ist dann aber auf außen gegangen und ich glaube, sowas ist auch was, das passiert dir nach einer langen Saison, weil grundsätzlich ist ja weiß ja Gosens, dass er im 1 gegen 1 seinem Gegenspieler jetzt nicht die innere Schiene, die Innenbahn aufmachen sollte. Und dann sind halt alle anderen, sind sehr stark, Koch, Tah und Anton sind sehr mannorientiert in der Situation und dementsprechend ist halt dieser riesige Raum frei und alle rennen eigentlich nur noch zurück, versuchen ein bisschen was zuzumachen, aber es ist in dem Moment verloren, wo sich Gosens für die Außenbahn entscheidet. Das war eine falsche Entscheidung und halt diese starke Mannorientierung, die dann einfach einen Riesenraum, ich glaube, das waren ungefähr 25 Meter, die da frei waren, auf die Conceição einfach losstürmen konnte. Und beim 1-2 waren einfach ganz komische Entscheidungen im Mittelfeld, da war jetzt nicht viel Raum, aber das war so ein klassisch einfach übertölpelt. Pavlovic, Tah, ich glaube Gnabry war da auch noch von Bruno Fernandes und Nuno Mendes, die jetzt auch einfach sehr, sehr gute Fußballer sind, die haben die einfach sehr alt sehen lassen und da hast du das große Problem gesehen, was gegen Portugal eigentlich über jede in jeder Phase war, das Tempo gefehlt hat, sowohl defensiv als auch offensiv. Das zweite Gegentor ist wegen fehlender fehlendem Tempo in der Defensive gefallen und dass Deutschland keine eigenen Tore gemacht hat, ist auch ein bisschen, klar, einmal Chancenverwertung, es war beim Spiel gegen Frankreich noch viel eklatanter, aber genau, das sind so für mich die Probleme bei den beiden Gegentoren gewesen, so eine Mischung aus falschen Entscheidungen, sehr starke Mannorientierung und dann diese, ja, im Mittelfeld sich einfach das Spiel so abnehmen zu lassen. Und das war auch, eigentlich sind das keine Spieler, denen sowas passiert. Deswegen komische Situation, sah blöd aus. Und grundsätzlich bin ich auch kein, ja, hat man einfach gesehen, dass das Spiel in der ersten Halbzeit gegen Frankreich deutlich mehr Spaß macht, wenn die Angriffe durch die Zentrale laufen, als wenn sie über außen und die Flügel und ungenaue Flanken kommen. Ja.
Ich finde, über dieses Mannorientierungsthema müssen wir echt reden nach den Spielen. Ey. Also ich weiß nicht so richtig, was der Grund ist, warum man es so extrem durchzieht. Also es hat offensichtlich was damit zu tun, dass man ein möglichst einfaches System haben will, woran man nicht so viel, wo man nicht so viel Zeit aufwenden muss. Aber gerade im tiefen Verteidigen der eigenen Hälfte, dass man da immer noch an den Gegenspielern dran klebt und sich so durch die Gegend ziehen lässt und so Räume aufziehen lässt, das ist nicht so, wie man es spielen würde, wenn man sich aussuchen kann, wie man es gerne spielen will. Und das ist, boah, das macht mir jedes Mal wieder Bauchschmerzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Kalkül dahinter ist, dass man sagt, wir wollen nicht zu tief reinfallen, wir akzeptieren lieber, dass der Gegner auch mal zu einer Gelegenheit kommt. Dafür lassen wir uns nicht komplett reindrücken, sondern können immer wieder rausverteidigen, weil wir 1-gegen-1 zugeordnet sind. Das heißt, sobald die Möglichkeit da ist, können wir auch wieder rausschieben. Aber ich habe das Gefühl, das ist viel zu ineffektiv in dieser tiefen Stellung, weil du auf die Innenverteidiger, die können sich einfach noch weiter absetzen, du kriegst trotzdem keinen Zugriff. Und ich glaube, das in der eigenen Hälfte zu machen, ist einfach keine gute Idee. Mich würde es schon wundern, wenn das noch allzu lange so durchgezogen wird in der Form. Und ich habe mir ein paar Timestamps gemacht, weil man kann ja die Spiele auch nochmal angucken in der Mediathek und auf der Zone auch. ZDF-Mediathek. Und in den Minuten 55 Doppelpunkt und 56 Doppelpunkt hat Portugal eine längere Phase gehabt im Ballbesitz, wo beide Situationen, die dann später zu den Toren geführt haben, fast genauso schon mal aufgetreten sind. Und in den Fällen jeweils bleibt Deutschland einfach ein bisschen passiver und lässt sich nicht so rausziehen. Im ersten Fall passiert dann einfach gar nichts, weil der Ball ist auf dem Flügel, du bleibst passiv, Gegner spielt zurück. Im zweiten Fall ist der Ball schon im Zwischenlinienraum. Dort passiv zu bleiben, ist natürlich schon riskant so. Und das sieht man dann auch, dass Portugal dann auch zu einem Abschluss kommt. Aber sie spielen dich zumindest nicht komplett aus. Da ist es ein bisschen mehr 50-50, ne? Aber beim ersten Mal, also die erste Situation ist wirklich dann ein bisschen naiv verteidigt aus der Stellung und halt unnötig und relativ aussichtslos in der Aggressivität. Die zweite ist sehr, sehr gut gespielt von Portugal. Dort hat man dann aber auch gesehen, dass du ein bisschen in diesem Testspielmodus drinne bist und dass Tah rausrückt und dahinter das Schließen in der Kette nicht so funktioniert, wie es funktionieren würde, wahrscheinlich normalerweise. Man kann anhand des Spiels selber nachvollziehen, wie man es hätte besser machen können. Ja, und dann ist das Thema mannorientiertes Verteidigen auch im hohen Pressing noch da, weil man dort dann auch nur so lose mannorientiert ist und den Gegner nicht komplett zumacht. Also man lässt den Gegner trotzdem ein bisschen spielen und hat dann diese Mischung aus dem mannorientierten und dem kompakten und kommt zu häufig in die Situation, wo man dann dadurch einfach in der Luft hängt und zu spät Zugriff hat. Und da würde mich, das wäre mal, Max, wenn du auf einer Pressekonferenz bist, würde mich da mal Nagelsmanns Begründung interessieren, wenn du eh mannorientiert verteidigst übers ganze Feld, warum stehst du 20 Meter vom Gegenspieler weg und nicht ein bisschen enger dran, um den Spielaufbau dann zuzumachen? Weil das ist ja eigentlich der Vorteil von dieser Manndeckung, dass du sofort Druck drauf hast auf den Gegner. Und Deutschland ist andauernd so unkompakt auseinandergezogen, mannorientiert, hat aber auch keinen Druck drauf. Und ich glaube, das Kalkül ist vielleicht ein bisschen, dass man sagt, wir wollen den Gegner zumindest dann trotzdem ein bisschen spielen lassen, mal ein passendes Zentrum spielen lassen und dann ist man drauf und erobert den Ball. Daraus hat man auch ja durchaus gefährliche Situationen mal erzeugen können. Aber das abgepfiffene Tor zum Beispiel gegen Frankreich war sowas. Aber Unterm Strich habe ich nicht das Gefühl, dass das klappen sollte, gerade gegen gute Gegner.
Ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass das das Kalkül war, was du gesagt hast, weil ich glaube, Kimmich war es oder Nagelsmann nach dem ersten Spiel, die haben gesagt, wenn du das so spielst, dann gewinnt ein Drittligist gegen dich. Und dementsprechend kann das nicht der Plan gewesen sein. Und ich glaube schon, dass da mehr Intensität einfach im Plan vorgesehen war.
Ich glaube auch, dass das Frankreich-Spiel quasi auch Teil der Antwort ist, weil gegen Frankreich war es ja viel, viel aggressiver, viel, viel näher am Mann. Ja, da gab es auch einzelne Szenen, auch in denen Frankfurt so ein bisschen stehen gelassen wurde im Aufbau, aber dafür standen sie da im Zentrum sehr kompakt, was gegen Portugal...
Was Frankfurt gesagt.
Also, ja, Frankreich.
Habe ich gestern beim Gucken des Spiels auch einmal gemacht, lustigerweise.
Na siehst du, wir denken schon so ähnlich, das ist für mich jetzt natürlich dann ein Kompliment. Aber ich glaube, da hast du schon gesehen, so hätte es eigentlich sein sollen und da hat es ja auch funktioniert, mit hohem Ballgewinn, mit mehr Aggressivität, aber auch da finde ich, dass es eben einzelne Situationen gab, in denen das nicht alle in derselben Intensität gemacht haben und dann siehst du, wie schnell du dann eben in Probleme reinkommst und sowohl Portugal als auch Frankreich haben das gezeigt, dass du gegen diese Art des Pressings, aus welchen Gründen auch immer, dich durchspielen kannst. Und dann gab es ja auch ein Muster, was sich durch beide Spiele durchgezogen hat, nämlich, dass dann Deutschland in Kontersituationen kommt, die gar nicht immer klassische Kontersituationen sind. Also es sieht dann manchmal aus wie ein Konter, kommt aber aus dem Ballbesitz des Gegners heraus, war gar kein Ballgewinn oder so weiter drin involviert. Einfach, weil man logischerweise, wenn du mannorientiert spielst, auch hinten mannorientiert stehst und da dann eben sehr wenige Spieler einen sehr großen Raum abdecken sollen. Und da hat Julian Nagelsmann gesagt, unter anderem deshalb hätte man diese Fünferkette gespielt, weil es gäbe einen Pass, mit dem hätte man Probleme. Und ich glaube, da haben wir auch schon drüber geredet beim Italien-Spiel zum Beispiel. Würdest du denn jetzt sagen, dass das jetzt dann die richtige Antwort war auf die Defensivprobleme, die man hat? Denn allein die Konter, die man gegen Portugal kassiert hat, also ich nenne sie jetzt einfach mal Konter, waren nicht immer klassische Konter und vor allem dann aber natürlich auch gegen Frankreich, natürlich auch wegen des Spielstands, aber das kann ja nicht der alleinige Grund sein, dass Frankreich eigentlich, wenn Ter Stegen nicht so gut hält und sie es besser ausspielen, dann macht Frankreich dieses Spiel ganz früh in der zweiten Hälfte zu, weil die dann 2-0, 3-0 führen und es hätte richtig hässlich werden können.
Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Themen, weil man gegen Frankreich ist man tatsächlich in Konter gelaufen, da waren es richtige Konter, die waren nicht aus dem Spielaufbau. Und gegen Frankreich hat man es defensiv dann auch anders gemacht, weil man hat relativ klar eine Raute gespielt und relativ stark Zentrum zu, auf eine Seite leiten und dann rüberschieben. Und da war man nicht mehr so mannorientiert. Das heißt, vielleicht ist das ein bisschen die nächste Idee, ein sehr einfaches System zu kreieren, was aber gerade im Angriffspressing gut funktioniert. Das hat zwei Stürmer, Zehner dahinter, so im Dreieck kannst du es irgendwie schießen. Also Zehner ist ein Sechser, der rausrückt eher mit Goretzka. Und dann die Flügel eng und dann macht man alles zu und verhindert einfach, dass der Gegner rüber verlagern kann optimalerweise. Das hat nicht immer geklappt, aber es hat einigermaßen gut geklappt. Das ist vielleicht die Antwort aufs Portugal-Spiel dann so ein bisschen gewesen und die Antwort auf die Frage, die ich gerade gestellt hatte, dass man es so versucht, anstatt in diesem bisschen abwartenden, mannorientierten drinne zu hängen. Aber das wird auf jeden Fall noch ein interessantes Thema. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, wie sich das entwickelt. Und die Konter gegen Frankreich, die sind ein interessantes Thema, weil die gleichzeitig auch auf dem Rücken eines sehr, sehr erfolgreichen eigentlich Angriffssystems stattgefunden haben. Also gerade in der Anfangsphase gegen Frankreich hat man sich da extrem viele Chancen rausgespielt, aber mit relativ wenig Zentrumspräsenz. Man hat so ein bisschen flachen Aufbau, dann fünf Spieler sehr hoch und hat immer wieder die Ketten von Frankreich sehr, sehr effektiv überspielt in diese fünf Spieler oben und konnte dann direkt die Viererkette sehr, sehr wuchtig angreifen. In Überzahl quasi. Das hat extrem gut funktioniert, hat aber zur Folge, dass du nicht so viel Präsenz in den zentralen Räumen hast. Und wenn du dann einmal einen ungeschickten Ball vorne reinspielst, wo dein Stürmer den nicht festmachen kann und dein Stürmer nicht in der Nähe ist, oder mal einen Zweikampf irgendwie ungeschickt verlierst, sodass du nicht direkt drin bleiben kannst im Zweikampf, sondern der Gegner dann auch wirklich den Ball hat. Sobald das passiert, stehst du im Zentrum so offen, dass du im Gegenpressing keinen Zugriff kriegst. Und gerade gegen so eine Mannschaft wie Frankreich, die dann ein halbes Dutzend Weltklasse-Konterspieler hat, siehst du dann gar nicht gut aus. Das ist Das wird noch ein bisschen interessant sein, ob man noch mehr dieses sehr stürmerlastige Spiel praktiziert, dass man, ne, dass man zwei Stürmer so miteinander agieren lässt, was ja sehr gut geklappt hat eigentlich mit Woltemade und Füllkrug. Oder ob man dann wieder ein bisschen mehr auf zentrale Spieler geht. Natürlich, wenn Musiala reinkommt, wenn man Musiala und Wirtz hat, dann wird es wahrscheinlich sowieso wieder ein bisschen sein, dass man ein bisschen mehr aus den zentralen Räumen kommt. Und ich glaube, dann hat man das ein bisschen besser unter Kontrolle, ohne nach vorne allzu viel zu verlieren. Also das war, glaube ich, eher so ein bisschen, das war ein versuchter Plan B, der offensiv geklappt hat, aber der defensiv ein bisschen dismantled wurde. Wie sagt man das auf Deutsch?
Auseinandergenommen.
Auseinandergenommen, ja.
Ja, Caro, wie haben dir denn diese beiden Ansätze gefallen?
Also, ich habe ja gerade schon mal angedeutet, dass ich das, diesen Ansatz mit der Fünferkette wenig überzeugend finde. Einfach weil du auch wenn Musiala fehlt und auch wenn, ich sage jetzt mal so, dass Stiller auch gefehlt hat. Ich bin ein großer Fan von Stiller, auch in der Nationalmannschaft auf der 6. Das ist auch, Pascal Groß war für mich gegen Frankreich einer der Besten auf dem Platz, wie er die Bälle verteilt hat. Und das gefällt, das funktioniert einfach besser. Ich bin auch, wobei gegen Portugal, da hat genau, war Maxi Mittelstädt auf dem Platz. Und ja, also der Ansatz in der ersten Hälfte gegen Frankreich war ja schon vielversprechend, bloß, ja, ich sag, also Füllkrug war auch lange verletzt, deswegen glaube ich, kann man da auch, damit ist auch ein bisschen was zu erklären im Spiel gestern, warum da nicht alles rund gelaufen ist, und er war auch nicht der Einzige, der auf dem Platz stand, der viel verletzungsbedingt verpasst hat. Pavlovic war auch, ist auch nicht lange wieder fit gewesen aus dem ersten Spiel. Aber genau die beiden Ansätze, glaube ich schon, dass es grundsätzlich einfach die erfolgreichere Formation ist, die man jetzt auch gegen Frankreich gewählt hat und die erfolgsversprechender ist und auch einfach mehr dem Anlagen der Spieler gerecht wird und wo du vielleicht auch weniger brauchst, um es einzuspielen, um da eine gewisse Finesse reinzubringen. Das hat mir gegen Portugal nämlich auch gefehlt. Irgendwann hast du die 30. Flanke reingehauen ins Nichts. So. Und es war ja trotzdem in den Eins gegen, ich meine, wie viele Duelle hat Kimmich gegen Mbappé gewonnen? Gegen Frankreich. Also das war schon klar, das Entscheidendes hat er verloren, aber grundsätzlich hast du da auch mehr Stabilität gehabt, finde ich, weil du eben nicht, ich habe die Goretzka-Rolle, Martin hat sie ja gerade ein bisschen beschrieben, habe ich nicht so richtig verstanden, und ob das jetzt wirklich so erfolgreich war, weiß ich nicht. Ich fand, er war sehr, einfach nicht besonders präsent im Spiel und hat da nicht so geholfen, wie es, glaube ich, der Plan war auf dieser Position. Aber ja.
Ja, es hat viel dann in sehr, sehr enge Räume reingeschoben, wo er den Gegner viel beschäftigt hat. Ne? Also wenn er irgendwo es stand auch viel in der letzten Linie drin, wo dann natürlich einer der Verteidiger auch gegebenenfalls gebunden ist, nicht auf ihn rausrücken kann. Ist teilweise sogar breit gegangen, wenn Adeyemi mehr in zentrale Position gegangen ist, also war so ein bisschen Auffüllspieler, der den Gegner beschäftigt, sollte, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Bälle bekommen. Also ich glaube, das war ein bisschen bei Design, dass er jetzt im Ballbesitz gar nicht so wahnsinnig viel zu sehen war, ist dann, glaube ich, eher ein Spieler. Also die Idee ist, glaube ich, eher, dass man ihn dann im Gegenpressing irgendwie in der Nähe hat und dass er dann mit in den Strafraum reinkommen kann und zum Abschluss kommen kann. Dann gab es, glaube ich, eine Szene, wo das beinahe geklappt hätte.
Ja, Portugal.
Ist er zum Abschluss gekommen zumindest. Und was wollte ich sagen? Genau, was natürlich ein Ding ist, wenn man sich den Kader anguckt, ist ein bisschen Plus-Minus-Argument. Man könnte sagen, es ist für den Kader besser, wenn du mit Viererkette spielst, weil wir haben tendenziell, glaube ich, in der Offensivreihe mehr Potenzial als in der Abwehr. Und wenn du, also im Grunde, sagen wir mal, wenn du von Vierer- auf Fünferkette umstellst, dann nimmst du Robin Koch als zusätzlichen Spieler rein und nimmst dafür wahrscheinlich, Wirtz und Musiala sind dann wahrscheinlich die Zehnerposition, also du nimmst dann Adeyemi oder Sané oder einen zweiten Stürmer vielleicht oder Havertz oder ne, ein von denen, nee, wahrscheinlich nimmst du Havertz raus in dem Moment. Oder den Stürmer. Ne? Also wenn du mit, wahrscheinlich, wenn wir mit Viererkette spielen, dann werden wir im Endeffekt Wirtz, Musiala, Havertz und einen Stürmer haben. Oder noch einen anderen Zehner. Und das heißt, es ist ein bisschen, haben wir lieber Koch auf dem Feld oder Bissek oder lieber Woltemade, Füllkrug, Kleindienst. Darauf wird es ein bisschen hinauslaufen. Wobei, wenn man es so sagt, wenn man sagt Bissek oder Kleindienst, dann ist der Unterschied gar nicht so groß. Aber unterm Strich ist, glaube ich, liegt der Mannschaft das schon auch mit vielen Offensivspielern zu spielen. So, das ist also gerade, man muss schon auch nochmal unterstreichen, die Anfangsphase gegen Frankreich war crazy, ne? Also du kannst nach 6 Minuten 3-0 führen. Das war gegen so eine Mannschaft, auch wenn die jetzt nicht so unfassbar viel Bock hatten auf das Spiel, aber es sind trotzdem noch einfach übertriebene Weltklasseathleten, die da rumstehen und die haben ja nicht gar nichts gemacht. Also das war schon sehr, sehr gut. Ich fand auch, ehrlich gesagt, dass Füllkrug echt ein Gewinner aus dem Spiel war. Ich fand den überraschend gut. Mit Ball hat sehr, sehr viel kreiert, sehr viele Situationen aufgelöst. Weiß nicht, wie habt ihr Woltemade gesehen? Ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen, ich fand, die Spieler haben sehr klar aufgezeigt, was ihm noch fehlt. Und ich hoffe, ich glaube, dass er es entwickeln kann. Also einmal, dass er in bestimmten engen Situationen sich nicht darauf verlässt, dass er alles nur mit Fuß am Ball und hin und her wackeln auflösen kann. Das ist nicht despektierlich gemeint, das ist extrem krass, wie schnell der hin und her wackeln kann mit diesem Körper. Sondern dass er hier und da noch gezielter den Körper reinstellen muss, um sich ein bisschen Zeit und Winkel zu schaffen. Und dass er ein bisschen schneller entscheiden muss in diesen hektischen Strafraumsituationen, wo er mit dem ersten Kontakt zum Abschluss kommt, wo er den draufknallt aufs Tor. Sehr häufig, dass die zu zentral auf
der
Tor
bolzt kommen. Einfach nur, ja, finde ich auch. Ja. Und diese Entscheidungsfindung, die muss schneller werden. Da gab es 2, 3 Situationen, wo er einfach klassisch den einen Kontakt zu viel genommen hat und dann war der Verteidiger schon dran. Nick Woltemade wurde natürlich heiß diskutiert nach diesen Partien, deswegen habe ich da auch schon drüber nachgedacht, auch gerade die Auswechslung von ihm im ersten Spiel, da hast du VfB Stuttgart-Fans lesen können, die gesagt haben, Mensch, gerade ist er reingekommen, und du hast Fans anderer Vereine lesen können, die gesagt haben, dem ist gar nichts gelungen, der hat keinen einzigen Ball festgemacht, Gott sei Dank wurde der ausgewechselt. Ich glaube, in Abwesenheit von Kai Havertz muss Nick Woltemade spielen, weil der eine Verbindung an verschiedenen Skills mitbringt, die, obwohl er noch so Defizite hat, einfach einzigartig ist. Und er hat bei Stuttgart ja so viele Dinge in so kurzer Zeit gelernt. Er hat es ja im Nachhinein dann erzählt, wie Sebastian Hoeneß ihm quasi beigebracht hat, was man als Stürmer zu tun hat und wie sie immer wieder dieselben Spielzüge gemacht haben. Und Hoeneß hat das Trainingsspiel unterbrochen, hat gesagt, nein, Nick, du musst hier stehen. Also wir machen es jetzt nochmal. Nur für den Nick quasi. Und das hat er aber ja gelernt. Das haben wir ja alles in der Bundesliga-Zeit jetzt sehen können. Also scheint das nicht das große Problem zu sein, aktuell zumindest noch. Wenn Nick Woltemade etwas noch nicht perfekt kann, da würde ich ihm jetzt immer noch den Benefit of a Doubt geben, dass er das dann auch schnell lernen kann. Deswegen wäre meine These dazu, wenn Kai Havertz nicht fit ist oder nicht zur Verfügung steht, so wie jetzt eben aktuell, der wäre meine Wahl Nummer 1. Und Tim Kleindienst auch nicht. Das ist natürlich noch der weitere Ausfall, der hier mit reinkommt, wobei ich die eigentlich schon fast auf Augenhöhe sehe. Für mich muss Nick Woltemade so viele Spielminuten wie möglich machen, in jeder Konstellation. Deswegen fand ich es auch gut, dass er eben nicht zu U21 gereist ist, sondern noch beim Spiel um Platz 3 mit dabei war, weil dem traue ich das zu, dass er das noch hinbekommt bis zum Turnier in einem Jahr. Caro, wie ist deine Prognose?
Ich finde, das hast du sehr schön ausgeführt zu Nick Woltemade. Ich würde da jetzt aber nochmal appellieren, dass Horst Steffens Arbeit in Elversberg nicht despektierlich behandelt wird. Nein, Spaß beiseite. Ich schließe mich auch Martin komplett an, was das mit dem Bälle verarbeiten angeht und im Raum vielleicht manchmal ein bisschen oder auf engem Raum ein bisschen klüger zu agieren. Aber ich sehe auch auf jeden Fall Woltemade, wenn wir auch das Thema Alter angehen, Talent, Veranlagung, was Besonderes ins Spiel reinbringen, auf jeden Fall weit, weit vorne. Füllkrug würde ich einschränkend sagen, dass er gegen Frankreich eigentlich 2 Tore verhindert hat. Einmal das Foul, vielleicht wäre die Situation ohne das Foul beim Undav-Tor nicht gar nicht entstanden, und dann standen er und Undav sich irgendwann auch mal auf den Füßen. Das war auch. Aber trotzdem hat Martin natürlich recht, was die Leistung von Füllkrug angeht und dass ich die auch besser gesehen habe als viele, viele andere. Und ich wollte noch mal zur Anfangsphase gegen Frankreich sagen. Klar hast du da diese vielen Chancen, die Deutschland kreiert hat, aber ich fand, in der Phase war man auch, hat man auch ein sehr gutes Umschaltspiel gezeigt. Zum Beispiel nach einem Freistoß. Ich erinnere mich, in der Anfangsphase, der nichts gewonnen ist, hat das Umschaltspiel wirklich gut geklappt. Also es gab auch Phasen in den zwei Spielen, wo das rund gelaufen ist.
Meinst du das
ist.
Defensive Umschaltspiel, also dass man genau, Konter das verhindert hat? Ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Genau. Da gab es den ersten Konter und der wurde gar nichts, weil da stand Frankreich im 2 gegen 5 dann in kürzester Zeit.
Genau. Das defensive Umschalten meine ich natürlich. Und allgemein einfach war in der Phase auch mehr Zweikampfstärke neben dem defensiven Umschalten zu sehen. Mhm.
Ich glaube, das hat das defensive Umschalten hat, glaube ich, sehr damit zu tun, wie du die Bälle verlierst. Also du hast dann in der zweiten Halbzeit in Rückstand liegend gesehen, dass es ein bisschen ungeduldiger wurde und häufiger mal ein Ball über ziemlich lange Strecke vorne reingespielt wurde, der schon eigentlich erkennbar ziemlich riskant war, der dann schiefgelaufen ist und der dann dazu geführt hat, dass dann keine Absicherung mehr da war und hier und da, also Bewegungsspiel war aber auch ein bisschen weniger aktiv und noch ein bisschen, also da in der ersten Hälfte sind gerade vor allem Woltemade auch, Füllkrug auch ein bisschen immer wieder ja in die zentralen Räume mit zurückgefallen und dann in der zweiten Halbzeit war es stärker, dass die sich noch höher, noch näher an den Innenverteidigern aufgerieben haben und dann dementsprechend du noch weniger Präsenz im Zentrum hattest. Also ich glaube, das war so ein bisschen eine Mischung aus ja, vielleicht auch mentaler Erschöpfung ein bisschen und aber vor allem Ungeduld, dass man dachte, wir müssen jetzt schnellstmöglich irgendwie vorne reinkommen. Und ich glaube, das wird dann wichtig, wenn du so ein System spielst, dass du es schaffst, möglichst wenig Situationen zu haben, wo du den Ball auf eine bisschen gefährliche Art und Weise verlierst, sondern dass, wenn du vorne reinspielst, dass du den Ball auch zum Mann bringst, dass du, wenn du den Ball verlierst, weiter im Zweikampf bleibst, dass du optimalerweise sogar den Ball, wenn du ihn verlierst, erst verlierst, wenn der in der gegnerischen Kette drin ist oder wenn er sogar hinter die gegnerische Kette geht, dass der Gegner sich umdrehen muss, dass der Gegner nicht direkt im Mittelfeld den Ball bekommt, dass du die Stürmer sogar noch hinterm Ball hast als zusätzliche Linie. Das ist dann, glaube ich, wenn du so relativ offen spielst im Zentrum, super wichtig.
Ja, also diese Nervosität, das fand ich auch sehr auffällig, vor allem im Spiel gegen Portugal und bei gleichzeitiger Ineffektivität. Also man hat sehr wenig daraus gesehen. Caro hat schon die schlecht vorbereiteten und ausgeführten Flanken zum Beispiel angesprochen, aber insgesamt gab es ja erstaunlich wenige Chancen in beiden Spielen ab dem Moment, wo es einen Widerstand gab beim Gegner. Also im Portugal-Spiel war es ab dem 1:0 für Deutschland, bei dem man ja auch sagen kann, dass da das vielleicht auch glücklich gefallen ist, denn ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum das nicht aus einem passiven Abseits zum aktiven Abseits wurde. Es wurde aber auch nicht aufgelöst, ob es überhaupt wirklich Abseits war von Nick Woltemade. Keine Ahnung, aber das ist schon ein bisschen...
Es war kein Abseits.
Es war kein
Abseits. Also ich meine, ich hätte diese Einblendung gesehen.
Aber warum guckt das sich dann an?
Faul?
Weil Sperren ohne Ball kann es ja auch nicht gewesen sein. Okay, aber
es gab eine Einblendung, kein Abseits, bin ich mir relativ sicher.
Ja, das wurde auch im On-Air-Kommentar dann gesagt, aber naja, also über Schiedsrichterleistungen im Portugal-Spiel könnte man auch sprechen, aber das will ich jetzt nicht, bringt uns auch einfach nicht weiter. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, also offensiv gab es eben auch einige Probleme, obwohl es auch gute Phasen gab in beiden Spielen und man auch in Führung hätte gehen können, aber jeweils im Rückstand dann wurde es eben nervös, wurde es überhastet und es war auch relativ durchsichtig, was Deutschland spielen möchte. Und weil wir jetzt ja sehr gute Gegner gesehen haben mit Portugal und mit Frankreich und man ja auch sehr gut die Argumentation führen könnte, naja, gegen solche Teams kann man auch mal verlieren, würde ich gerne erstmal dir, Martin, und dann auch gerne dir, Caro, die Frage stellen, was von den anderen Teams könnte man denn sich vielleicht abschauen? Was macht denn Portugal, was macht Frankreich stark, neben der Qualität der Spieler, was Deutschland gefehlt hat in diesen beiden Spielen?
Können wir die Frage einmal zurückschieben, weil ich will noch ein bisschen mehr über die offensive Anlage im Portugal-Spiel sprechen,
okay,
die du schon jetzt gerade ein bisschen negativ angesprochen hast. Da will ich kurz anknüpfen, weil das Portugal-Spiel für mich wirklich Also ich fand das in der ersten Halbzeit ein taktisch unheimlich schwaches Spiel insgesamt von beiden Mannschaften. Weil wir haben die Defensivansätze, also den Defensivansatz von Deutschland schon kritisch erwähnt. Der Defensivansatz von Portugal war nicht so wahnsinnig viel besser, weil die ganze Zeit Ronaldo kompensieren mussten.
Stimmt.
Das haben sie geschickt gemacht, ehrlich gesagt. Aber trotzdem hatten sie einfach im Sturmzentrum du konntest einfach um den rumspielen, wie du wolltest. Und deswegen hast du eigentlich immer die Möglichkeit, alles über den Torwart easy aufzulösen, immer einen Innenverteidiger in Ruhe reinzubringen. Und Deutschland war wirklich nicht gut darin, das konsequent auszunutzen. Die haben immer wieder von diesen Innenverteidigerpositionen dann einfach weggespielt, ohne Not. Es gab eine Situation in der zweiten Halbzeit zum Beispiel, wo Anton komplett offen steht. Und ich glaube, Pavlovic ist das, der ist anspielbar für ihn. Aber bei Pavlovic ist es so, in 5 Meter Entfernung ist einer an Pavlovic dran und Anton spielt ihn trotzdem an, obwohl er selber noch völlig frei ist. Also er könnte selber einfach ein paar Meter nach vorne gehen und warten, bis was passiert. Und dieses einfach die Innenverteidigerposition konsequent ausnutzen, bis beim Gegner mal was passiert, wurde einfach nicht gemacht. Ne? Also das war, fand ich wirklich eigentlich von allen drei Innenverteidigern und teilweise auch von Ter Stegen ein bisschen ein enttäuschendes Spiel, dass sie das nicht von selber ein bisschen selbstbewusster machen, sondern einfach so sich als Durchlaufstation definieren da im Spielaufbau und nicht als Spielaufbauspieler, was ja gerade bei Anton eigentlich seine Kernkompetenz ist. Also ich habe auch nicht verstanden, warum das passiert. Ich weiß nicht, ob Anton auf der linken Seite ein bisschen verunsichert war. Dann hat es mir auch überhaupt nicht gefallen, dass Tah immer wieder extrem breit aufgemacht hat gegen dieses Dreieranlaufen von Portugal. Ich finde, wenn der Gegner so zu dritt anläuft, dann musst du diese Schnittstelle zwischen Mittelstürmer und Außenstürmer besetzen mit einem Innenverteidiger. Das heißt, Tah müsste da enger stehen. Es gab dann eine Szene, ich habe wieder Timestamps, 28:30, da hat man dann einmal, dass Tah ein bisschen enger steht und dann hat das so ein und dann macht es Deutschland dann auch ein bisschen besser, dass sie länger bei den Innenverteidigern den Ball halten und dann kriegen sie Portugal total easy ausgespielt. Also das endet dann in einer Szene, wo sie total einfach auf den Flügel durchkommen und dann haben sie 6 Spieler im Strafraum und es ist super gefährlich eigentlich, ohne dass sie groß was machen müssen. Also es war wirklich nicht so wahnsinnig schwer, Portugal auszuspielen, wenn man das konsequent macht. So. Und 38 gab's dann nochmal eine Szene, wo man das ganz gut gesehen hat. Da hast du einen riesen Unterschied gesehen zum Frankreich-Spiel, weil der dritte Aufbauspieler dort Kimmich war und keiner der Innenverteidiger. Und gerade gegen so, dazu kam noch dazu, Frankreich steht da in so einem 4-4-2, das heißt, steht mit 2 Spielern vorne, das ist aus einem Dreieraufbau viel einfacher zu bespielen als ein Dreiersturm, der dich anläuft. Und Kimmich war dann gerade dieser Spieler in dieser Ecke neben den Stürmern, der sowieso gegen 4-4-2 sehr, sehr viel machen kann. Das war ein sehr, sehr großer Unterschied, ist auch nochmal ein Argument für eine Viererkette, dass du Kimmich dann im Spielaufbau hast und nicht als Flügelstürmer quasi. Wobei als Flügelstürmer natürlich auch gut ist im Spielaufbau. Aber das fand ich wirklich nicht gut. Und da kann man auch sagen, das war vielleicht ein Rückschritt. Und ich glaube nicht, dass Anton da Werbung für sich gemacht hat in dem Spiel.
Caro, magst du zu dem Aspekt noch was sagen oder willst du vielleicht meine Frage beantworten?
Ich kann gerne beides machen.
Yes.
Ich würde mich dem anschließen, Kimmich auf jeden Fall im Aufbau zu integrieren. Du hattest nicht nur beim Führungstreffer gegen Portugal, das war ja ein Traum von Kimmich und Wirtz, die Kombination, sondern auch in der Anfangsphase hatte man da, ich nehme jetzt das Spiel, wo Kimmich nicht die Position gespielt hat eigentlich, aber in diesen Situationen hat Kimmich diese geniale Verlagerung, 4. Minute, ganz am Anfang war das gegen Portugal. Es war auch ein ganz, ganz toller Spielzug und überall, wo er diese Fähigkeiten im Spielaufbau und eben auch eine Präzision bei langen Bällen und ein Auge für Räume nutzen kann, ist er einfach besser eingesetzt und war für mich vielleicht bei beiden Spielen sogar der beste Spieler auf dem Platz.
Ich fand gegen Portugal mit echt großem Abstand der beste Spieler.
Ja, das stimmt. Und was sich Deutschland von Teams wie Portugal oder Frankreich abgucken kann, neben Faktoren, die man nicht in der Hand hat, ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt abgucken ist von denen, aber womit ich mich schon beschäftigt habe, ist, warum man diese 1-0-Führung gegen Portugal, die kam ein bisschen aus dem Nichts, ne? Portugal ist deutlich besser in die zweite Hälfte gestartet als Deutschland, fand ich. Gut, das war viel relativ schnell, das Tor. Aber genau, davor war Portugal besser. Warum man da nicht eine konzentrierte und sinnvolle Verteidigung hatte? Wir haben das alles durchgesprochen am Anfang dieser Folge. Aber trotzdem, finde ich, muss man als Team diese Stabilität auf den Platz bringen, eine Führung zu verteidigen. Ein bisschen, zumindest ein bisschen besser und sich da, also wobei direkt danach hat Deutschland auch Spielanteile gehabt. Aber ich glaube, Deutschland hatte 2 Torschüsse in der zweiten Hälfte. Also man hat weder versucht, durch offensive Power nachzulegen, noch durch schlaue Raumverteidigung oder konsequentes, mannorientiertes Verteidigen, da was dicht zu machen. Und du brauchst eben auch, wir haben gesprochen, dass Frankreich hat viel durchrotiert beim Spiel um Platz 3. Trotzdem hat auch einiges nicht funktioniert, aber trotzdem brauchst du, und deswegen ist es auch richtig und gut, dass ein bisschen was durchprobiert wird, braucht man eine 11 abseits von der Elf mit Musiala, Wirtz, Havertz und auch Antonio Rüdiger, die Spiele gegen Top-Teams gewinnen kann. Und das ist aktuell einfach nicht der Fall. Und das kann man aber mit einem schlauen Spiel, hat man das auf jeden Fall. Und bei beiden Spielen war ja der Plan da. Nagelsmann hat vor dem Portugal-Spiel über die Räume gesprochen, die Portugal bietet und die man nutzen will. Warum die dann auf dem Feld nicht genutzt wurden, ist eine ganz andere Frage, mit der man sich jetzt auf jeden Fall hoffentlich beschäftigt. Und dann eben diese Schwächen, die jedes Top-Team hat, auch Spanien. Gestern im Finale hat man auch bei Spanien Schwächen gesehen. Und Portugal konnte die ausnutzen. Und ich glaube, dass wenn Deutschland im Finale gewesen wäre, hätten sie das in dieser Verfassung oder in dieser Spielweise, kann man irgendwie nicht, obwohl man sich der Schwächen des Gegners bewusst ist, sogar sehr, da man einen taktisch schlauen Trainer hat, wie Julian Nagelsmann es nun mal ist, und auch kluge Spieler, also eigentlich jeder oder viele, die auf dem Platz waren, sind Spieler mit viel Spielverständnis gewesen, auch bei Deutschland, und trotzdem hast du es nicht geschafft, diese Schwächen des Gegners auszunutzen und deine eigenen Schwächen, gerade in der Defensive, Chancenverwertung, mein Gott, also was soll man jetzt machen? Man kann nicht im Spiel irgendwie Nick Woltemade einmal im Kreis drehen lassen und sagen, du schießt jetzt bitte links, rechts, oben, unten, nicht mehr zentral auf den Torhüter. Also, aber genau, das ist für mich so ein bisschen das Einmaleins. Auch die Situation habe ich ja schon angesprochen gegen Portugal beim 1-1, dass ich das nicht so richtig verstehen kann, warum Robin Gosens da die Außenbahn zumacht. Aber
wobei man auch sagen muss, Conceição war in dem Moment, wo er die Innenbahn bekommen hat, in Anführungszeichen, war er noch 40 Meter vom Tor weg. Also, und hat dann einen Traumschuss ausgepackt. Aber der kam ein bisschen mit Ansage. Also deswegen, das war auch ein ganz besonderes Tor. Aber gut, das heißt, das wären die Sachen, die man so mitnehmen könnte. Martin, was hättest du noch auf deiner Liste?
Na, da kann man natürlich gerade Frankreich nennen, dass Frankreich dann einfach, selbst wenn die sich nicht besonders bemühen, haben die dann trotzdem noch einfach eine enge Viererkette mit 2 Sechsern davor, dass die das einfach hinten raus in die Box dann einfach wegverteidigen und da einigermaßen kompakt sind. Also diese einfach, notfalls, wenn man nicht gut im Spiel ist, einfach mal was kompakt wegverteidigen können, das ist schon eine Qualität, die der Mannschaft noch fehlt, die auch jetzt in den letzten, weiß ich nicht wie viele Jahren, meistens gefehlt hat. Rüdiger wird da natürlich helfen, muss man sagen. Und dann wird's spannend, was man davor für Sechser packt. Und eben auch, wie man eben defensiv organisiert ist, ich nehme an, es wird dann irgendwann auch dann nicht mehr so sein, dass man in diesen Mannorientierungen drinne hängt. Gegen Portugal war dazu noch ein bisschen das, glaube ich, ein bisschen unsichtbares Problem, dass du in diesem tiefen 5-3-2 dann Wirtz als Achter hast und Wirtz einfach eine unheimlich laufintensive Rolle da spielen muss, und der quasi so ein Box-to-Box Kilometermacher-Achter geben muss, was ihm natürlich nicht zugutekommt. Wo ihm dann schon hier und da, glaube ich, ein bisschen die Kräfte zumindest für die Offensive auch fehlen. Also die Gesamtkonstellation in der defensiven Aufstellung da waren problematisch, und das haben die anderen besser hingekriegt. Ansonsten, also ich fand es bemerkenswert, ich weiß nicht, ob man sich das abgucken kann, aber bei Portugal hat man halt gesehen, die können Gang hochschalten und dann sind die auf einmal crazy. Deutschland versucht eigentlich immer im höchsten Gang zu spielen. Das finde ich ein interessantes Thema, gerade für Nationalmannschaften, weil Nationalmannschaften eben in den taktischen Feinheiten nicht so glatt geschliffen sind, ob man noch mehr macht über so ein bisschen strategische Spielsteuerung, dass man sagt, wir machen jetzt mal eine Phase, da wollen wir eigentlich nur das Spiel kontrollieren, da riskieren wir gar nicht so viel, oder wir machen jetzt mal eine Phase, dann lassen wir den Gegner ein bisschen kommen, wegen dem und dem, und dann kommen wir vielleicht mal in Konter rein, was man bei Frankreich zum Beispiel gesehen hat, dass du ja auch, wenn du weißt, der Gegner ist vielleicht ein bisschen nervös oder der Gegner ist vielleicht ein bisschen nicht so gut abgesichert im Spielaufbau, dass du dann schon auch mal in Konter reinkommen kannst. Ich weiß nicht, ob das was sein kann, dass man nicht unbedingt die Plan A die ganze Zeit versucht durchzudrücken. Das ist immer sehr, sehr leicht gesagt. Das ist ja immer eine häufig vorgebrachte Kritik an Mannschaften, wenn es mal nicht so läuft, dass man sagt, wieso spielen sie dann nicht einfach was anderes? Aber wenn du mehrere Sachen spielst, dann kriegst du sie nicht auf das gleiche Niveau in der Ausführung, wie wenn du einfach dich auf eine Sache fokussierst. Deswegen ist das sehr viel leichter gesagt als getan. Das Ding ist, in der Nationalmannschaft sind ja sowieso die Sachen nicht so optimiert wie im Verein, weil du hast eh wenig Trainingszeit. Und dann ist mehr Improvisation dabei. Und ich glaube, deshalb eignen sich Nationalmannschaften eigentlich für so ein bisschen strategischeren Ansatz, dass man sagt, okay, wir machen hier mal eine Ruhephase, wir machen hier mal ein bisschen höher, wir spielen hier mal einen langen Ball, wir machen hier mal lange Ballzirkulation, und jetzt greifen wir mal mit sehr, sehr viel Dynamik an und machen jetzt mal ein bisschen mehr Aktivität und solche Geschichten. Das könnte vielleicht was sein, was man da mitnimmt. Und ich glaube, im Portugal-Spiel war auch ein bisschen der Faktor, dass Portugal in der ersten Halbzeit wirkt es ja sehr wie ein, habe ich noch nicht gesagt, aber ich habe schon gesagt, dass ich das taktisch ein relativ schwaches Spiel fand. Gerade in der ersten Halbzeit fand ich auch die Intensität einfach nicht gut auf beiden Seiten. Und Portugal wirkte dann in der zweiten Halbzeit, als hätten sie Körner gespart in der ersten, die sie dann in der zweiten Halbzeit rausgeballert haben. Und das ist ja auch so ein bisschen strategische Spielsteuerung, ne? Dass man eine erste Halbzeit vielleicht so gestaltet, dass man in der zweiten Halbzeit einen Energievorteil hat. Denn in der zweiten Halbzeit, das war schon, glaube ich, auch ein Faktor dafür, dass das, also in der zweiten Halbzeit gegen Portugal bist du auseinandergenommen worden. Und
interessanterweise in der zweiten Hälfte gegen Frankreich ja auch, aber mit anderen Mitteln. Also ich würde da noch zwei Sachen ergänzen, die mir aufgefallen sind. Das eine war, dass mir bei Portugal gefallen hat, wie Portugal immer wieder über kurzes Passspiel in Dynamik reingekommen ist. Und ich hatte auch den Eindruck, auch in den Phasen, auch in der ersten Hälfte schon, da gab es es nicht so oft, in der zweiten Hälfte viel häufiger, wenn sie mal Ruhe hatten im Pressing, und das haben sie ja relativ oft hinbekommen, dann haben sich ganz oft so drei Spieler miteinander über einen kurzen Raum den Ball zugepasst, mit einem guten Tempo, und aber jetzt nicht mit dem Ziel, okay, wir passen jetzt wieder zurück zum Torhüter, sondern wir kommen jetzt mal so ein bisschen rein, wir bauen jetzt mal so ein bisschen Dynamik auf, und von da an gab es dann oft dann den linienbrechenden Pass, oder manchmal auch war es das Dribbling, das war es eigentlich fast ein bisschen häufiger als der Pass, muss man sagen, weil es hat sich auch ein bisschen angeboten gegen die Defensivstruktur von Deutschland. Und dann hat man es quasi geschafft, aus diesem Ballbesitz, der erstmal ungefährlich war und wo es auch nicht so schlimm war, dass da jetzt nicht ein deutscher Gegenspieler dazwischen gekommen ist, daraus dann aber eine Dynamik aufzubauen. Und das hat mir bei Deutschland eigentlich in, ich glaube, allen Phasen beider Spiele gefehlt, dass man aus einem eigenen Ballbesitz heraus über Passspiel, über Kurzpassspiel selten eine Dynamik aufgebaut hat. Es war eher mal, dass Tadan den langen Ball auf Adeyemi zum Beispiel geschlagen hat, dann hattest du eine Dynamik, oder eben über eine Verlagerung. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber das hat mir bei Portugal gut gefallen, und ich glaube, das könnte nämlich auch ein Schlüssel sein, wieder öfter ins Zentrum zu kommen. Und wahrscheinlich ist das aber auch schon Teil der Antwort auf die Frage, warum hat es gefehlt. Ich glaube, wenn Musiala und Wirtz auf dem Feld stehen und vielleicht noch ein Angelo Stiller auf der Sechs, dann hast du es automatisch, dass du solche Kombinationen auch mit drin hast. Und das zweite ist ein viel kleineres Thema, weil das hat man in den Spielen kaum gesehen. Aber ich würde schon nochmal darauf hinweisen, wenn die Leute sich jetzt sowieso die Spiele nochmal angucken, weil sie die Timestamps von dir gekriegt haben, Martin, dann guckt auch mal an, wie die französischen Stürmer positioniert sind, bevor der Konter gespielt wird. Also das ist wirklich schon einfach sehr, sehr gut, wie vor allem Muani, wie der immer so steht, dass er auch angespielt werden kann und erstmal Platz hat. Der positioniert sich extrem schlau. Und das ist mir in zwei, drei Situationen bei Deutschland aufgefallen. Das war vor allem nach Ecken des Gegners, wo man auch mal hätte kontern können, dass die mir zu mittig positioniert waren zwischen den Innenverteidigern und Muani und auch Mbappé, aber bei Muani war es jetzt öfter zu sehen, der steht eben eigentlich immer seitlich versetzt, so dass er erstmal einen Vorsprung hat. Er ist damit rein theoretisch weiter weg vom Tor, aber sein erstes Ziel ist ja gar nicht, dass er den Konter abschließt. Gut, wenn das ein bisschen durchgezogen hätte, hätten sie schon früher höher geführt, aber es sollte nicht sein erstes Ziel sein. Also das war noch so eine Sache, die mir bei Frankreich aufgefallen ist. Ich finde die Positionierung der Angreifer, bevor es zum Konter kommt, ist einfach sehr unterstützend. Und das ist eigentlich was relativ leicht umzusetzen, das würde ich jetzt mal sagen. Gut.
Ja, zu deinem ersten Punkt, das konnte man so ein bisschen auch bei Deutschland in der zweiten Hälfte gegen Frankreich beobachten, wo du dann in dieses Ballschieben vor dem Strafraum reinkommst, was man von Bayern München in der schwächsten Phase der Saison, wo Leverkusen Meister geworden ist, ein bisschen kannte. So, da wo halt also Zündenidee fehlt. War da sehr, sehr, sehr offensichtlich, weil viel Ballbesitz hatte man. Also, aber.
Das stimmt. Und Martin, du hattest auch gerade schon Luft geholt?
Finde ich einen guten Punkt. Ist natürlich auch so ein bisschen die. Ich hatte ja schon gesagt, dass Nagelsmann, glaube ich, immer ein bisschen sich Sorgen macht, zu tief hinten reinzufallen im Verteidigen. Weil man dann nicht mehr rauskommt, keine Entlastung kriegt und du potenziell in Phasen reinkommen kannst, wo du einfach dominiert wirst. Das ist ja gegen Portugal dann sogar ein bisschen passiert, trotz dieser Mannorientierungen. Und da ist natürlich das geschickte Positionieren, um wieder rauszukommen, um die Bälle aus- und Gegenpressing rauszubekommen, sehr, 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 sehr entscheidend. Es ist manchmal schwer umzusetzen, weil du gleichzeitig vielleicht noch eine Defensivfunktion erfüllen musst. Aber normalerweise kannst du es ganz gut verbinden, dass du es schaffst, nah genug am Gegenspieler dran zu sein, dass keine einfachen Rückpässe auf den möglich sind, gleichzeitig weit genug weg, dass du vielleicht in einem Umschaltmoment anspielbar bist. Und das würde dann auch helfen, so ein bisschen vielleicht der Mannschaft oder dem Trainer die Angst davor zu nehmen, dann zu tief ins Verteidigen reinzurutschen. Wobei es natürlich trotzdem, wenn der Gegner es gut spielt, dann musst du trotzdem damit rechnen, dass du dann mal in Phasen sehr, sehr wenig vom Ball siehst. Allerdings ist Deutschland natürlich, gerade wenn Wirtz und Musiala dabei sind, schon auch eine ziemlich gute Kontermannschaft, plus Adeyemi gegebenenfalls. Die drei zusammen schon potenziell extrem konterstark. Ist ja auch ein bisschen, würde ich sagen, die größte Stärke vom BVB jetzt gewesen. Auch gerade durch Adeyemi, dass du Adeyemi einfach, ne, also Adeyemi ist der prädestinierte Spieler dafür, den dann in so einer Situation, in so einer Rolle zu haben wie Muani, dass er immer so ein bisschen Vorsprung hat und dass du irgendwie dann irgendwie rauskommst und dann ist er schon ein bisschen höher und dann kannst du ihn relativ schnell ins 1 gegen 1 schicken auf 50 Meter Raum und 1 gegen 1 auf 50 Meter Raum gewinnt Adeyemi gegen fast jeden Spieler der Welt. Das heißt, das ist vielleicht auch noch was, wo da haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber er hat ja auch jetzt Startelf gespielt. Glaubt ihr, das wird noch relevanter? Weil wir haben vorhin auch schon ein bisschen spekuliert, wenn wir Viererkette spielen, wenn Musiala zurück ist, wer sind denn dann überhaupt die Spieler, die spielen? Du hast gesagt, wenn Havertz fehlt, müsste Woltemade spielen, aber dann ist ja immer noch eine vierte Offensivposition dann offen.
Ja. Also ich muss sagen, obwohl Karim Adeyemi noch zu den besseren Spielern gehört hat in beiden Spielen, bin ich immer noch nicht so ganz sicher, ob er quasi eine Rolle ausfüllen kann, die ihn über einen sehr guten Einwechselspieler qualifiziert für dieses Team. Ich finde, Adeyemi ist ein sehr, sehr guter Einwechselspieler. Natürlich vor allem bei Führung, wenn du tiefer stehst, aber auch so kann er eben was reinbringen. Ich meine, er war der zweite Schuss in der zweiten Hälfte gegen Portugal und er ist am Pfosten gelandet. Es wäre unverdient gewesen, wenn das 2-2 gewesen wäre, aber es war möglich und er war der Einzige, der was möglich gemacht hat. Und auch gegen Frankreich, man kann natürlich über, ob er vielleicht zu leicht gefallen ist, da in ein oder zwei Situationen kann man diskutieren. aber trotzdem sehe ich noch nicht so ganz seine Rolle in der Startelf. Und das hat mich auch gewundert, dass er die gegen Frankreich bekommen hat. Ich bin da ehrlich gesagt noch skeptisch.
Fandst du die Rolle nicht klar gegen Frankreich? Einfach als quasi der Team, also die Stürmer fallen sehr stark Richtung Ball und dann hast du Adeyemi immer als den, der halt tief geht von der Seite.
Ja, der quasi auffängt, dass Kimmich nicht so weit vorgeschoben wird, weil sie eine Viererkette spielen. Ja, aber findest du, dass er das immer gut gemacht hat?
Ich fand es schon ganz gut. Also waren mehrere sehr gefährliche Situationen dadurch. Und ich finde, das ist schon eine interessante Mischung. Das ist ja die Rolle, die ich ein bisschen bei der EM potenziell für Maxi Bayer gesehen habe, als vierten Offensivspieler, dass du so einen tiefen Läufer von der rechten Seite hast. Nicht so sehr einen Breitengeber und Dribbler, weil du eh genug Dribbler auf dem Feld hast, die was machen können. Und dann hast du, gerade wenn Havertz spielt, der dann auch sehr stark zum Ball kommt, dann hast du da einen, der permanent die Tiefe attackiert und du kannst immer quasi über links angreifen und versuchen dann den von rechts durchkommenden Adeyemi dann irgendwie zu finden. Und das Coole ist halt bei Adeyemi, dass du ihn auch, also der auf, selbst auf kurze Strecke nimmt er den meisten Verteidigern ja schon einen Meter weg. Deswegen, du musst eigentlich nur den Ball irgendwie hinter die Verteidiger kriegen und die Chance ist ziemlich hoch, dass Adeyemi irgendwie den Ball kriegt. Oder dass er zumindest dann auch mit so einer extremen Spritzigkeit am Verteidiger dran ist und den vielleicht nochmal zurückgewinnt oder sowas in die Richtung. Also ich finde Adeyemi echt einen interessanten Spieler, weil er, also es ist offensichtlich, dass er nicht ein kompletter Spieler ist, es ist kein Weltklasse-Spieler, der alles gut kann, der immer den richtigen Pass spielt, der ist nicht so besonders dribbelstark, aber obwohl er nicht besonders dribbelstark ist, kann er mit diesem Tempo ab und zu am Gegenspieler vorbeikommen und so ab und zu aus dem Nichts so eine Szene erzeugen. Dann ist er im Konter hypereffektiv potenziell. Und ist immer dieser Anspieler in die Tiefe. Und
gegen
so.
Den Ball? Also was ist da sein Vorteil zum Beispiel gegenüber einem Leroy Sané? Der ja das andere, was du gesagt hast, auch ganz gut kann.
Naja, aber diese Tiefe hat er nicht. Also Sané will ja immer den Ball in Fuß. Und wir haben halt genug Spieler, die den Ball in Fuß wollen. Also wir brauchen halt auch Spieler, die den Ball in Raum wollen. Und das wäre dann der Hauptunterschied zwischen Adeyemi und Sané.
Okay.
Weiß nicht, ob es defensiv einen großen Unterschied gibt zwischen beiden, glaube ich nicht.
Ja, ich finde Sané ehrlich gesagt schon aggressiver in Defensiv-Zweikämpfen. Und vor allem so
ist aber immer ein bisschen inkonstant, finde ich.
Das stimmt.
Mal einen guten Tag dabei, hat mal einen schwächeren Tag dabei.
Ja, fair. Bei beiden aber ehrlicherweise.
Ja, genau.
Caro, wie siehst du die Frage, wer soll der Vierte sein und warum nicht Karim Adeyemi im Sturm?
Nicht Karim Adeyemi, wenn Sané in Topform ist. Also ich verstehe total, was ihr zu Sané sagt und ich verstehe auch die Kritik an ihm. Aber wenn Leroy Sané in Topform ist, dann ist er in meinen Augen ein absoluter Weltklasse-Spieler. Adeyemi hat es toll gemacht gegen Frankreich. Ich fand es wirklich auch ein gutes Spiel, gerade in der ersten Halbzeit. Und auch was die Intensität angeht, man hat so in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hat man einmal Adeyemi nah gesehen und man muss nicht Lippen lesen können, um zu sehen, so, ich dachte, es ist vorbei, ich kann nicht mehr. Das fand ich ganz witzig. Aber ich glaube, wenn der Schiedsrichter Bundesliga pfeifen würde, der Slowake, dann hätte er den Elfmeter gar nicht erst gegeben, vom Anfang an nichts gegen Adeyemi. Aber das habe ich doch das ein oder andere Mal auch schon beim BVB gesehen, eine ähnliche Szene. Aber ich finde das sehr interessant, was Martin sagt mit den Räumen, weil das, dem stimme ich auf total zu. Und auch die Schnelligkeit, ich glaube. Ja, ich habe mir noch irgendwann notiert, dass Adeyemi eigentlich an allen gefährlichen Situationen mitbeteiligt war und kann dann zusammen mit Woltemade in ein paar Abschlüsse üben.
Chancenverwertung, aber da wird nicht drüber diskutiert in dieser Konstellation hier. Aber haben wir damit Karim Adeyemi auch gerade zu unserem Unsung Hero gekürt? Also wenn wir jetzt versuchen würden, MVP, Unsung Hero und vielleicht einen Moment der Spiele rauszusuchen, dann könnte man, Martin, also ich habe den Eindruck, bei dir ist Karim Adeyemi der Unsung Hero oder hast du noch jemanden anderen auf dem Zettel?
Nee, weiß ich nicht, ob er jetzt Unsung Hero ist. Ich glaube, ich hätte jetzt wahrscheinlich am ehesten an Füllkrug gedacht im zweiten Spiel. Das fand ich wirklich, also ich fand ihn einfach ein Level besser als bisher eigentlich immer. So, Das ist sehr, sehr überraschend. Und ich verfolge ja immer Berichterstattung nicht so wahnsinnig viel, aber ich bezweifle, dass es besonders viel gewürdigt wurde nach einer 0-2-Niederlage, dass ein Stürmer ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat.
Ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel Postmatch-Berichterstattung noch konsumiert.
Mein Unsung Hero wäre ein anderer BVB-Spieler, Pascal Groß. Mhm. Zum Beispiel bei der potenziellen Elfmetersituation, dieser lange Ball auf Adeyemi, der kam von Groß. Und dazu kommt, dass er ein super Zweikämpfer ist und finde ich, hat wirklich einige gute Pässe gespielt in der Partie gegen Frankreich und halt vor allem die langen Bälle von ihm, fand ich sehr oft sehr präzise, haben zu Gefahr geführt, hat mir sehr gut gefallen. Wäre mein Unsung Hero.
Das war, by the way, eine coole Konstellation, dass du im Grunde im Spielaufbau so ein bisschen so eine, diese Diagonale hattest mit Kimmich, Groß, Wirtz, sodass du aus von allen drei, also durchs Zentrum und von beiden Seiten einfach so super Passspieler hast, die einfach so jeden Ball vorne rein knallen können, wenn es irgendwie möglich ist. Das fand ich sehr spannend. Das ist eigentlich noch eine arguably das Beste, was man aus diesen Spielen rausnehmen kann und das, wo man am meisten sagen kann, okay, das war irgendwie vielversprechend und da können wir drauf aufbauen. Dass du in so einer Konstellation wirklich, wenn der Gegner passiv steht, wirklich ein super Gerüst hast, um ihn da ganz, ganz sauber aus den Angeln zu heben.
Ich habe noch was Zweites Positives, glaube ich, was man mitnehmen könnte und das hängt nämlich mit meinem Unsung Hero zusammen. Marc-André Ter Stegen. Ich gebe es zu, ich bin Fußballzyniker manchmal und habe mir bei jeder Parade gedacht, wann kommt denn jetzt der Bock? Wann kommt denn jetzt der Nationalteam-Bock, den Marc-André Ter Stegen so oft schon mit drin hatte und der nicht erklärbar war und der nicht mit seiner Leistung zu tun hat und der aber auch einfach da war? Und meiner Meinung nach gab es diese Böcke nicht. Er war eher positiv, er hat lange gegen Frankreich das Spiel noch eng gehalten zum Beispiel. Deswegen ist mein Unsung Hero unbemerkt und das, obwohl es ja gerade sogar im Verein bei Barca Diskussionen um ihn gibt und so weiter und so fort, hat er, finde ich, zwei sehr gute Spiele gemacht.
Und das, obwohl er keinen Bock gehabt hat.
Ach je.
Es war eine lange Saison für uns alle, Caro. Caro, wer wäre denn dein MVP?
Mein MVP? Habe ich ja eigentlich gerade schon gesagt, dass es für mich Joshua Kimmich ist. Mhm. Ist irgendwie unfassbar, unüberraschend, den Kapitän zu nehmen. Aber hat daneben ja noch sein 100. Länderspiel gemacht, durfte mit seinem Sohn einlaufen gegen Portugal. Es hätte so schön sein können, wenn die Spiele nicht doch recht schlecht gewesen wären. Ich sag's jetzt einfach nochmal so. Wir sind jetzt in der Kategorie Awards, danke. Aber ja, ich versuche mich gerade noch ein bisschen einzufangen, weil ich Sorge habe, dass ich zu viel Positives gesagt habe, aber ich finde es auch eigentlich ganz gut. Und wir haben nicht zu viel positiv geredet, oder?
Wir werden uns die Hörerinnen und Hörer im Feedback dann schon sagen, aber das ist ja, wir versuchen es ja differenziert zu machen, da redest du automatisch über positive wie negative Dinge und ich hätte auch Joshua Kimmich als MVP für diese beiden Spiele genannt, auch um so ein bisschen dem Joshua Kimmich Disrespect etwas entgegenzusetzen, weil ich verstehe es einfach nicht, der hat doch alles, was früher immer gefeiert wurde an deutschen Nationalspielern und dazu gehört eben auch dieser völlig übertriebene Ehrgeiz und dieses sich ärgern, wenn ein Ball ins Aus geht. Eigentlich in der Vergangenheit wurden Spieler immer dafür gefeiert, vielleicht muss er erst bluten und dann trotzdem weiterspielen in dem WM-Finale, dass er dann dafür gefeiert wird. Aber ich finde auch, Joshua Kimmich hat auch in diesen zwei unterschiedlichen Rollen jeweils ein gutes Spiel gemacht und das gibt es jetzt auch gar nicht so viele Nationalspieler, wo man das so direkt erwarten würde und eigentlich fast schon gar nicht bemerkt. Deswegen wäre er auch mein MVP. Ist er denn auch deiner, Martin, oder hast du jemand anderen?
Ja, also wäre jetzt meine Wahl gewesen auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, gegen Portugal fand ich ihn klar am stärksten und gegen Frankreich mit am stärksten. Aber Wirtz trotzdem auch sehr, sehr gut, glaube ich, in beiden Spielen. Also das wäre dann, wenn es nicht Kimmich ist, ist es Wirtz. Ich würde sagen, Kimmich war super, Wirtz war sehr gut. Der Rest war.
Und wie gut er auch diesen Kopfball setzt, oder?
Ja, ja.
Also, weil alle wissen ja, was passiert. Aber er macht so gut, dass es nicht zu halten ist.
Ja. Und er erobert den Ball davor selber.
Mhm, richtig.
Das ist auch noch. Und ne, darf man auch nicht unterschätzen, dass er im ersten Spiel, wie gesagt, auch eine echt schwere Rolle hatte. Dass er so ein Rumschiebe-Achter da spielen muss. Mhm. War auch ganz interessant, dass er ein bisschen mehr Aufbauspieler war als der Finalisierer hinten raus. Ist ja bei ihm so ein bisschen sowieso eine Frage, das wird ja jetzt gerade im Liverpool-Wechsel auch diskutiert, dass eine Rolle für ihn geschaffen werden soll. Ich bin sehr gespannt, was das für eine sein soll, weil er ja alles kann. So, du kannst den theoretisch irgendwas von Mittelstürmer bis Sechser kannst du ihn alles spielen lassen eigentlich so. Da bin ich gespannt, wofür sie sich entscheiden oder ob sie wahrscheinlich kreieren sowas für ihn, wo er eben das dann in diese Räume immer flexibel reingehen kann, je nachdem, was er gerade für richtig hält. Und jetzt in den Spielen haben wir ihn mal ein bisschen mehr als Achter Aufbauspieler gesehen und nicht so stark als den kreierenden Zehner weiter vorne. War auch wieder sehr, sehr gut, sehr, sehr viele Situationen sehr gut aufgelöst. Hatte auch zwei, drei Situationen drin, wo er dann mal doch nicht das Richtige macht, aber das ist in der Natur der Sache, wenn man sehr anspruchsvoll spielt. Aber wenn es nicht Kimmich ist, dann ist es wohl wert.
Okay, wunderbar. Dann haben wir den hier auch noch erwähnt. Fehlen nur noch unsere Momente der Spiele. Ich weiß nicht, Caro, ob du einen vor allem vor Augen hast, wenn du jetzt an die Spiele zurückdenkst. Es kann ja auch einer vom Gegner sein.
Jetzt einen vom Gegner nehmen. Eigentlich könnte man sich gut irgendeine Parade von Ter Stegen rausgreifen. Du hast es ja gerade angesprochen. Fangt ihr mal erstmal an. Ich überlege noch ein bisschen im Feld.
Martin, hast du schon eine oder muss ich vorlegen?
Ich sag, Vitinha wird eingewechselt. Weil das ist aktuell immer eine Freude. Mittelfeld-Goat-Debatte, finde ich.
Ja, total.
Wirklich crazy.
Ja, und wer nochmal hören will, wie das alles mit Positionsspiel zusammenhängt oder vielleicht auch nicht, der kann ja den Third Circle Podcast hören, indem ihr in, ich weiß nicht, wie viel waren es, 2 Stunden, die ihr nicht mal das komplette Finale besprochen habt?
Ja, wir haben insgesamt 3 Stunden über das Finale gegeben. Wir haben 2 Podcast-Folgen gemacht. Einmal haben wir das Spiel analysiert und dann haben wir noch ein bisschen über die Einordnung und über die Rezeption des Spiels geredet. Genau.
Ja, also da könnt ihr das nochmal ausführlich nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Werde ich verlinken in den Shownotes. Also Vitinha wird eingewechselt, da haben alle Taktik-Gurus gejubelt. Wo ich ja jetzt nicht gejubelt habe, aber was für mich eigentlich der Moment der Spiele war tatsächlich das Tor von Conceição, weil es eben nach den Einwechslungen der Portugiesen kam, weil es ein Tor mit Ansage war und weil es aber trotzdem wunderschön war. Also klar kann man da über dieses Loch sprechen im Mittelfeld, das haben wir ja auch gemacht, und über die Mannorientierung und über Innenbahn nicht zumachen bei Robin Gosens, aber es war de facto einfach auch ein wunderschönes Tor. Und deswegen war das mein Moment der Spiele. Und wenn ein Conceição gegen Deutschland trifft, da merkt man zwar auf der einen Seite auch, dass man alt ist, weil man da sofort die Erinnerungen wach werden an 2000, aber irgendwie hat das was mit mir gemacht. Deswegen mein Moment der Spiele. Caro, hast du jetzt noch einen gefunden?
Da hast du wirklich den Vogel abgeschossen. Jetzt hast du auch noch Papa Conceição mit reingebracht. Gratulation. Ich bleib dann beim Tor. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich das 1-0 von Deutschland sehr schön fand. Es war kein schönes Spiel gegen Portugal, aber das Tor, was Florian Wirtz da gemacht hat, war super cool. Und auch die Vorlage von Kimmich. Dieses Raumverständnis, was Wirtz da hat, super.
Da nicht blind zu schießen, sondern sich was zu überlegen und sich das dann auch zu trauen, das zu machen. Ja, das hatte schon wirklich was. Ihr zwei, was es auch was hatte, war mit euch nochmal hier über das Männernationalteam zu sprechen. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Caro Kipper, ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke für deine Zeit.
Danke euch, danke für eure Zeit. Und ich freue mich tierisch auf WM-Quali.
Ja gut, sei mal dankbar, es ist für Deutschland noch nicht losgegangen. Ich meine, Italien gegen Norwegen und was da mit Spalletti passiert ist, kann man ja anderswo noch nachlesen. Und herzlichen Dank auch an Martin Rafe. Danke dir, lieber Martin.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und fürs nächste Mal schreiben wir uns dann Folgendes, was Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz nach dem Frankreich-Spiel gesagt hat. Vielleicht nochmal hinter die Ohren. Ich spiele das kurz ein.
Bisschen Vertrauen, auch mal ein bisschen auf die Handbremse drücken. Ihr wollt doch auch alle nach in die USA fliegen, oder? Und möglichst lange da bleiben. Nicht nur wegen Las Vegas, auch wegen den Fußballspielen. Also ein bisschen Freundschaft walten lassen, was die Beurteilung der Spieler angeht. Und dann greifen wir gemeinsam an. Da sitzt ihr auch mit dem Boot. Da kann ich euch nicht rausnehmen, leider.
Die JournalistInnen, die mit Julian Nagelsmann im Boot sitzen, man könnte zu diesem Schnipsel, könnte man so viel sagen, auch wahrscheinlich dazu, dass da wahrscheinlich einige Journalisten vor Ort auch mit dem Kopf genickt haben und gesagt haben, ja na klar, klar sitzen wir im selben Boot mit dir und wollen deswegen freundschaftlich besprechen. Wir gehen in uns und lassen das einfach jetzt ein paar Monate in uns wirken und bei der nächsten Sendung, die es dann hoffentlich in dieser Konstellation wieder geben wird, dann werdet ihr ja sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, ob wir Freundschaft haben walten lassen bei Bewertung der Spieler.
Ich will übrigens absolut nicht in die USA. Ich will das neben all dem anderen, nicht USA muss nicht, echt nicht.
Ehrlich gesagt finde ich es auch nicht so wichtig, wie weit Deutschland kommt, denn man macht ja, also das, was wir hier ja machen, ist ja, also entweder man sagt, man will am Unterhaltungsprodukt Fußball mitverdienen, dann kannst du dich ins Boot setzen und kannst alles hochjubeln, aber dann brauchst du auch nicht differenziert über Spiele sprechen. Und wenn du differenziert drüber sprechen willst, dann musst du auch Kritik üben und musst es vor allem in den größeren Kontext einsortieren. Was hätte uns zum Beispiel es uns geholfen, wenn in der Hansi Flick-Zeit alle sich als im selben Boot befindlich definiert hätten und über jede Kritik hinweg gegangen wären. Das wäre ja auch Quatsch. Im Nachhinein bekommst du immer dann schon ungefähr den Platz in der Fußballgeschichte, den du dir erarbeitet oder eben nicht hast. Und das wird auch Julian Nagelsmann und seinem Team so gehen. Aber gut, jetzt habe ich doch noch ein bisschen was dazu gesagt. Ich fand diesen Schnips einfach nur noch so schön. Also danke euch beiden und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was ihr hier im Rasenfunk hört, das ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir müssen eben nicht darum bangen, wie weit Deutschland bei der WM kommt, weil unsere Crowdfinanzierung nicht davon abhängt von unserer Reichweite, sondern einfach nur davon, dass genügend von euch auf rasenfunk.de gehen und dort auf den Unterstützen-Button klicken. Ihr könnt uns unterstützen via Direktüberweisung, PayPal, Kreditkarte, alles ist möglich, dauert nur ein paar Sekunden und finanziert eben alles, was wir hier machen. In diesem Sinne, danke, wenn ihr unabhängigen Sportjournalismus unterstützt und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge hier weiterempfehlt, wenn ihr den Feed hier abonniert. Feedback könnt ihr gerne loswerden unter mitmachen.rasenfunk.de und dann hören wir uns ja hoffentlich bald hier wieder mit der Berichterstattung zur EM der Frauen. Geht's dann weiter, bis dahin bleibt gesund.
Das Ciao. War der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Keine Macht den Drogen.